Ja, vielen Dank für die Einladung, besonders Marco, du hast mich eingeladen. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hierher kommen dürfen. Wir sind als Familie sind wir gerne hier. Wir lieben die Gemeinde und wir lieben die Beziehungen, die wir haben, die vielen Kontakte. Und wir freuen uns jedes Mal hier zu sein, auch wenn es leider nicht so oft ist. Aber wir sind sehr, sehr gerne hier. Wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. Ja, wir feiern heute den dritten Advent. Und die Adventssonntage, die wurden in der Regel eingeführt aus zweierlei Gründen. Nämlich auf der einen Seite, was der Name Advent bedeutet, nämlich Erwartung und Ankunft. Man lebt in der Erwartung. Und wir feiern vier Advents- oder Advente-Sonntage, weil diejenigen, die das eingeführt haben, gesagt haben, wir wollen uns erinnern, dass die Menschheitsgeschichte vier Jahrtausende auf die Ankunft Christi gewartet hat. Gleichzeitig sind wir Gläubige, erinnern wir uns am Advent, dass Christus wiederkommen wird. Wir feiern nicht nur die Ankunft, dass er gekommen ist, sondern wir feiern gleichzeitig die Erinnerung, dass er wiederkommen wird. Und wenn wir an Weihnachten immer wieder in die Bibel hineingehen, wenn wir uns die vielen Texte ansehen, die einzelnen Menschen, die unterschiedlich reagiert haben, auf Weihnachten, auf die Ankunft, wenn wir an Maria denken, wenn wir an Simeon denken, wenn wir an die Hirten denken, wenn wir an die Weisen denken, die aus Babylon fernkamen, alle haben auf eine Art und Weise reagiert, nämlich mit Anbetung. Anbetung ist die einzige würdige Antwort, die wir geben können. Und ich möchte heute Morgen durch einen Text durchgehen und aufzeigen, dass Anbetung das Privileg und die Priorität eines jeden Gläubigen ist. Das ist der Titel der Predigt. Anbetung ist das Privileg und die Priorität eines jeden Gläubigen. Nun, der Text, der ist diesmal aus dem Alten Testament, aus 1. Mose, Kapitel 35. Und vielleicht habt ihr gedacht, auweia, wie kommt man nur von dem Text dahin? Wir sind gerade in 1. Mose, unter anderem predigen wir fortlaufend durch das erste Buch Mose mit vielen Höhen und Tiefen, weil viele der Kapitel Höhen und Tiefen haben. Aber es ist ein großer Segen und eine große Freude. Und Marco hat erlaubt, dass ich tatsächlich aus dem Alten Testament predigen darf. Und wir werden uns heute Morgen am Beispiel von Jakob ansehen, wie Anbetung in seinem Leben aussieht. Nun, Jakob ist nicht der Vorzeigegläubige, den man sich vorstellen könnte. Ja, wir erinnern uns an Abraham, das Vorbild des Glaubens. Gott hat ihn auserwählt, um mit ihm Geschichte zu schreiben. Einer seiner Nachkommen, ein Same von ihm, wird der Messias sein. Abraham wird das Land Kanaan verheißen als ewiger Besitz. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und dann kommt der 25 Jahre später, der lang erwartete Sohn Isaak. Nun, Isaak, er wird groß, er heiratet. Ihm werden zwei Söhne geboren, Jakob und Esau. Und Gott schreibt Geschichte mit diesen beiden. Und Gott gebraucht hier und beginnt nun mit diesem Patriarchen, mit Jakob, Geschichte zu schreiben. Und Jakob ist nicht wirklich das Vorzeigekind. Er kommt aus einem gläubigen Elternhaus, aber er ist Sünder durch und durch, wie jeder andere Mensch auch. Es beginnt damit, dass er seinen Bruder Esau hintergeht mit einer Speise. Es geht weiter, dass er sogar seinen Vater hintergeht. Ja, wir erinnern uns daran, wie seine Mutter Rebekka ihn dazu anstiftet. In hohem Alter, er war schon weit über 70, müssen wir uns vorstellen, als er vorgibt, der erstgeborene Sohn zu sein, um diesen Erstgeburtssegen zu ergattern. Und was er tut, ist Verkleidungsfest spielen mit über 70. Er zieht die Felle von seinem Bruder an. Und man denkt, ist das ein erwachsener Mann, der die Felle von seinem Bruder anzieht, die Kleider von seinem Bruder anzieht, hineingeht und sagt, ich bin der erstgeborene Sohn? Und er hintergeht seinen Vater nach Strich und Faden. Nun, es braucht nicht lange und die ganze Geschichte, sie kommt zum Vorschein. Und Jakob muss fliehen, weil sein Zwillingsbruder ihm nach dem Leben trachtet, ihn umbringen will. Und er flieht nach Haran. Er flieht mit nicht viel. Das Einzige, was er hat, ist, soweit wir aus dem Text es lesen, ein Stock. Und die erste Nacht, die er quasi auf der Flucht übernachtet, ist in Bethel. Und heute werden wir sehen, dass Jakob nach langen Jahren der Pilgerschaft und einer großen Odyssee wieder in Bethel ankommt und dort Gott anbetet. Und in Bethel, da verheißt Gott ihm etwas Großartiges. Und Gott sagt zu ihm, in einem Traum bei Nacht sagt er, ich bin mit dir und ich will dich behüten. Jakob ist noch ungläubig, er kennt zwar den Gott Jahwe, den Gott seines Großvaters Abraham, den Gott seines Vaters Isaac, aber er hat noch keine persönliche Beziehung. Er selbst ist noch nicht gläubig an diesen Gott. Aber Gott verheißt ihm und sagt, ich werde dich nicht verlassen. Und dann macht Jakob ein Versprechen und sagt, wenn du mich wirklich in Frieden wieder zurückbringst, dann soll dieser Gott mein Gott sein. Und Jakob, er geht nach Haran, er trifft dort seine Traumfrau, Liebe auf den ersten Blick, Rahel, und arbeitet 7 lange Jahre für sie. Er selbst wird betrogen in der Hochzeitsnacht und es ist Lea auf einmal, als er aufwacht. Und er dient nochmal 7 Jahre für Rahel diesmal. Und es ist eine Odyssee, eine tragische Geschichte. Letzten Endes, er hat nur eine einzige Traumfrau im Blick. Letzten Endes endet es bei 4 Frauen. Und furchtbarer Streit im Hause, man müsste eigentlich sagen, in den Zelten Jakobs. Ja. Die einen misstrauen der anderen. Die eine sagt, ich habe dich heute Nacht erkauft und es ist ein reines Chaos. Ja. Aber Gott führt trotzdem durch dieses Desaster hindurch. Und 20 Jahre später sagt Gott, Jakob, jetzt ist es an der Zeit, zurückzukehren. Und Jakob tut, und er ist gehorsam diesmal, und er kehrt zurück. Er bereitet sich vor auf das Wiedersehen mit seinem Zwillingsbruder Esau, der ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Und Jakob schlottern die Knie, weil er denkt, er wird mich an Ort und Stelle umbringen. Und Gott bewahrt ihn, Gott hält sein Wort. Und er kommt wieder zurück ins Land Kanaan. Er wohnt dort, die Geschichte sieht nicht gut aus. Unter anderem wohnt er in der Nähe von Sichem, seine Tochter Dina, die wird dort entehrt und missbraucht. Und seine Söhne, die richten ein Gemetzel an, es ist reines Chaos. Und in diesem Chaos hinein, in diesem Desaster, beginnt unser Kapitel, Kapitel 35. Und das Erste, was Gott tut, ist, Gott erinnert Jakob, was sein Privileg und seine Priorität ist, nämlich anzubeten. Lasst uns 1. Mose Kapitel 35 aufschlagen und wahrscheinlich habt ihr es schon aufgeschlagen. Nun, wenn wir an diese alttestamentlichen Texte gehen, diese Geschichten, dann sind es immer großartige Geschichten, aber die Anwendung daraus ist nicht, sei wie Jakob oder sei wie David. Ja? Bei David haut es manchmal hin, bei Jakob haut es nicht hin, sei wie Jakob, weil er meistens nicht wirklich ein Vorbild war. Aber was wir lernen ist, Paulus sagt, all diese Dinge, die sind uns zum Vorbild geschrieben worden. Das heißt, die Konstante, die Dinge, die sich nie verändern, sind Gott und der Mensch. Gott bleibt gleich. Gottes Wesen bleibt gleich. Gottes Charakter bleibt gleich. Gottes Art und Weise, wie er mit dem Menschen arbeitet, bleibt gleich. Und das Zweite, was gleich bleibt, ist, der Sünder bleibt gleich. Der Sünder ändert sich nicht. So wie Jakob ein Sünder war, so wie er Errettung notwendig hatte, so haben Menschen von heute, sind sie Sünder und haben Errettung notwendig. Und wir sehen und wir lernen, wie Gott mit dem Menschen wandelt und wie Gott mit dem Menschen arbeitet. Nun, wir beginnen mit Vers 1 und wir werden durch das ganze Kapitel durchgehen. Und der erste Punkt, den wir uns ansehen wollen, wir wollen in diesem Kapitel 7 Wahrheiten lernen. Die erste Wahrheit, die wir hier in Vers 1 sehen und lernen wollen, ist, Gott erinnert sein Volk an dessen primäre Aufgabe, nämlich Anbetung. Gott erinnert sein Volk und hier Jakob an seine primäre Aufgabe, nämlich anzubeten. Schaut euch an, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Nun, weit über 20 Jahre bevor ist Jakob hier an Bethel vorübergezogen auf der Flucht. Er hatte einen einzigen Stock mit sich. Er war zu Fuß unterwegs. Hier war wahrscheinlich die erste Übernachtung, die er gemacht hatte. Und ein Stein hat ihm als Kopfkissen gedient. Und Gott führt ihn jetzt wieder zurück und sagt, kehre dorthin zurück. Aber jetzt ist er nicht nur mit einem Stab unterwegs, sondern ein ganzes Heerlager ist aus ihm geworden. Und Jakob, er hat dieses Versprechen abgelegt, dass dieser Gott sein sollte. Und Jakob, er hat es beinahe vergessen. Und Gott muss ihn hier erinnern, Jakob, dein Versprechen, deine Aufgabe ist, anzubeten. Dieses Kapitel, es dreht sich um die Anbetung Gottes. Dieses Kapitel ist wie 1. Mose 22, als Abraham Gott anbetet und Isaak opfern soll. Ähnlich wie Isaak einen Altar baut, ähnlich wie Jakob später anbetet, so wird hier Jakob erinnert, was seine Aufgabe ist, seine primäre Aufgabe, nämlich Anbetung. Dieses Kapitel, man könnte fast sagen, ist der Berg der Verklärung im Leben von Jakob. Dieses Kapitel ist ein Höhepunkt, eine große, bestandene Prüfung in seinem Leben. Und der Altar, den er bauen sollte, war ein Ort, Jakob soll hingehen und einen Altar bauen. Und ein Altar war der Ort, wo ein heiliger Gott einem Sünder begegnet. Aber diese Begegnung, die konnte nur durch ein Blutopfer geschehen. Ein heiliger Gott kann einem sündigen Menschen nicht begegnen. Und nur das Blut des Opfers bedeckt diese Schuld und macht den Menschen annehmbar. Und in den nächsten Versen, in Vers 2 bis 5, da sehen wir, dass Jakob dafür vorbereitet wird, einem heiligen Gott zu begegnen. Lass uns die Verse 2 bis 5 lesen. Und wir stellen hier fest und sehen hier, dass Anbetung nur in einem reinen Herzen geschehen kann. Die zweite Wahrheit, die wir lernen wollen in diesen Versen und sehen, ist, Anbetung geschieht mit einem reinen Herzen. Schaut euch Vers 2 an und wir lesen die Verse 2 bis 5. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verbarg sie unter der Terebinte bei Sichem. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Wow, hier tut Jakob das erste Mal, hat es den Anschein, das, was er tun soll. Er leitet seine Familie geistlich an. Habt ihr gesehen? Gott begegnet Jakob und sagt, Jakob, geh nach Bethel. Und was tut Jakob? Jakob sagt seiner Familie, was sie zu tun haben. Reinigt euch, zieht euch neue Kleider an, tut die fremden Götzen weg. Nun, ihr habt nicht die ganze Geschichte vor Augen, aber im ganzen Leben von Jakob haben wir das nie gesehen bis jetzt. Er war bisher immer der Passive. Er war bisher immer derjenige, der sich treiben ließ. Er war immer derjenige, wo seine Söhne das Wort ergreifen müssen, um Dinge klarzustellen. Er war nicht derjenige, der seine Familie geistlich leitet. Aber hier tut er es. Es scheint so das erste Mal in seinem ganzen Leben. Unglaublich. Und er bereitet nicht nur sich selbst vor, sondern er bereitet sein ganzes Haus vor. Anbetung ist nicht nur das, was zwischen Gott und ihm ist, sondern die ganze Familie involviert. Aber damit sie Gott anbeten, muss etwas geschehen. Weil in diesem Zustand, wie sie sind, sind sie nicht passend. Sie sind unrein. Und Jakob befiehlt drei Dinge. Er sagt, tut die fremden Götzen weg. Nun, offensichtlich hatten sich fremde Götzen in die Zelte Jakobs eingeschlichen. Und einer davon war zumindest der Teraphim, den Rahel aus dem Haus ihres Vaters mitgenommen hatte. Und offensichtlich war das nicht der einzige Hausgötze, sondern es waren noch einige andere da. Vielleicht, seit sie im Land Kanaan wohnten, vielleicht haben sie ein paar Götzen ausgetauscht, so wie Kinder in der Schule irgendetwas austauschen, ja, Spielzeuge. Vielleicht haben sie neue Götzen importiert und sie waren da. Und Jakob sagt, tut sie weg. Dann sagt er, reinigt euch, also badet oder wascht euch, ja, duscht euch. Und das Waschen des Körpers war das Zeichen, dass sie rein sein mussten, um anzubeten. Und dann sagt er, wechselt eure Kleider. Nun, das war damals eine Zeremonie oder eine zeremonielle Vorbereitung, um Gott zu begegnen. Und dann habt ihr gesehen, Vers 4, was sie tun. Sie geben ihm sogar die Ohrringe. Nun, warum? Kann man mit Ohrringen Gott nicht anbeten? Nun, das ist nicht, was der Text sagt. Ja. Wir gehen hier nicht durch die Reihen und sammeln sie alle ein. Nein. Um was es hier geht, ist, habt ihr gesehen, Jakob, er sagt ihm, tut die fremden Götzen weg. Und was sie ihm geben, sind unter anderem die Ohrringe. Irgendwie muss eins mit dem anderen zu tun haben. Und es ist anzunehmen, dass ihr Schmuck, den sie trugen, etwas mit diesen fremden Götzen zu tun hatte. Und deswegen legen sie sogar die fremden Götzen, die sie an ihren Ohren tragen, hat nichts mit Ohrringen zu tun, die man heute als Schmuck trägt, einfach um nett und hübsch auszusehen, nein, sondern es war Götzendienst. Sie trugen die Götzen mit sich herum und deswegen legen sie sie ab. Das heißt nicht, dass man mit Ohrringen Gott nicht anbeten kann. Nein, ganz und gar nicht. Und dann sagt er hier, wir erinnern uns im letzten Kapitel, sie waren, die ganze Familie, die war wirklich unrein. Dina ist missbraucht worden. Jakob lässt es ziemlich kalt und er ignoriert alles. Simeon und Levi, die rächen sich dermaßen, dass sie eine ganze Stadt vertilgen. Ein regelrechtes Gemetzel anzetteln. Sie bringen alle Männer der Stadt um. Die anderen Brüder waren nicht besser, weil sie kommen hinterher und plündern alles. Nun, die Familie, sie war ein reines Desaster. Sie waren alles andere als vorbereitet, um Gott anzubeten. Und sie hatten noch eine Menge andere Götzen hier. Und dieser Abschnitt, er macht so deutlich, dass so wie der natürliche Mensch ist in seiner Sünde, kann er vor Gott nicht erscheinen, um anzubeten. Der natürliche Mensch kann Gott nicht ehren, nicht anbeten. Und alles, was sie tun müssten, war, sich zu reinigen. Aber das war nur eine symbolische Reinigung für ein beflecktes Herz. Nun, zwei Dinge sollten sie tun. Habt ihr gesehen? Sie sollten sich waschen und neue Kleider anziehen. Nun, sie haben sich gewaschen, aber was geschieht nach einer Reise zu Fuß auf den schön geteerten Straßen des Landes Kanaan, 30 Kilometer nördlich nach Bethel? Nun, selbst nachdem sie blitzeblank frisch geduscht waren, 30 Kilometer Fußmarsch durch die staubige Straße, was sind sie garantiert wieder, wenn sie dort ankommen? Dreckig, staubig, verschwitzt. Ja, Schweiß klebt noch. Sie sollten die Kleider wechseln. Aber was geschieht mit frisch, hübschen Kleidern nach einem 30 Kilometer langen Fußmarsch durch staubige Straßen? Geschweige denn, man kann es gar nicht Straßen nennen. Die Kleidung ist genauso dreckig wie vorhin. Das heißt, all das, was sie tun, war eigentlich nur eine Symbolik, dass sie sich reinigen, was mehr auf ihr Herz deutete. Gott ist so rein, Gott ist so heilig, er ist so gerecht, er ist so strahlend, dass wir seine Heiligkeit nicht ertragen können. Und deswegen meidet jeder Sünder alles, was mit Gott zu tun hat, wie eine Kakerlake das Licht. Sie hasst das Licht und kommt nicht ans Licht. Und genau so verhält sich ein Sünder zu Gott. Er hasst ihn. Er kommt nicht zu Gott, weil ihn seine Natur davon abhält. Und dasselbe erfährt Jesaja. Und er ruft aus, wehe mir, ich vergehe, weil er Gott ansieht. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und erst muss Gott seine Schuld wegnehmen, damit er Gott anbeten kann. Und das geschieht, und in Jesaja 6, Vers 7, da heißt es, deine Schuld ist von dir genommen, deine Sünde ist gesühnt. Und erst da kann Jesaja Gott sehen. Du und ich, wir können Gott nur mit einem reinen Herzen anbeten. In Psalm 15 stellt David eine ähnliche Frage und sagt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer darf weilen in deinem Zelt? Und er beantwortet die Frage selbst und sagt, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt. Und dies trifft auf jeden Menschen zu. Jesaja sagt, dass all unsere Gerechtigkeit ist wie ein dreckiges Kleid. Er gebraucht dieselbe Metapher, ja, wie ein beflecktes, schmutziges T-Shirt. Nun, im Alten Testament war Anbetung etwas anders. Und wir sehen, dass sich die Anbetung geändert hat zwischen Jakob und uns. Wir gehen heute nicht mehr, Pilger nicht nach Bethel, um dort anzubeten. Nun, hoffentlich habt ihr geduscht in den letzten Tagen irgendwann und habt frische Kleider angezogen, aber es ist nicht mehr Teil dessen, dass man quasi, um anzubeten, sich sauber macht und badet und frische Kleider anzieht. Im Alten Testament gab es einen bestimmten Ort der Anbetung, ja, wie hier, es war ein Ort mit einem Altar, später wurde es die Stiftshütte, noch später wurde es der Tempel und noch später hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen. Und im Alten Testament gab es eine bestimmte Zeremonie und wir sind dankbar, dass wir heute nicht mehr nach Jerusalem pilgern müssen oder nach Bethel. Wir sind dankbar, dass wir keine rituellen Waschungen durchführen müssen. Wir sind auch dankbar, dass wir keine bestimmte Haltung einnehmen müssen oder dass wir in eine bestimmte Richtung beten müssen. Aber es gibt etwas, was wir brauchen, um angemessen anzubeten. Und das ist den Geist Gottes. Du kannst nur im Geist Gottes anbeten. Haltet einen Finger hier in 1. Mose 35 und schlagt mit mir Johannes Kapitel 4 auf, Vers 18. Und das ist die Begebenheit der samaritischen Frau. Jesus begegnet dieser Frau am Jakobsbrunnen. Interessant, ne? Auch am Jakobsbrunnen, der nach Jakob benannt ist in Samaria. Und in Johannes Kapitel 4, Vers 18, da sagt Jesus, und er geht direkt ins Gespräch hinein, ohne lange um den heißen Brei herumzureden. Und er sagt zu ihr, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Nun, erstmal soweit, wir lesen gleich weiter. Nun, einen Moment, haltet inne. Stellt euch die Frage, wie kommt die Frau von dieser Aussage, du bist ein Prophet, zu Anbetung? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sie sagt, hey, ich sehe, du bist ein Prophet. Und dann fällt sie gleich in das nächste Thema an und sagt, ja, wir haben immer hier angebetet und ihr sagt, ihr in Jerusalem soll angebetet werden. Wie kommt sie von Prophet zu Anbetung? Sie erkennt, dass Gott gegenwärtig ist und das führt sie zur Anbetung. Und das sehen wir durchweg. Immer wenn Gott außergewöhnlich Menschen begegnet, dann beten sie an, dann fallen sie nieder und werden ihn anbeten. Wir werden gleich noch mehr Beispiele dazu lesen, aber lasst uns weiterlesen, Johannes 4. Nun, und die Frau spricht zu ihm, Jesus spricht zur Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, und achtet jetzt, was er sagt, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter, und jetzt Pause, wie in der Musik, wie in den Psalmen ein Seler, und achtet jetzt, was Christus sagt. Die Stunde kommt, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Frau sagt, Herr, ich weiß, der Messias kommt, welcher der Christus genannt ist. Er wird uns alles sagen. Und Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Nun, was sagt Jesus selbst? Und wir müssen uns vorstellen, Gott selbst antwortet und sagt, wie Gott angebetet werden will. Ja, Christus war nicht nur Mensch, sondern er war Gott-Mensch. Christus antwortet und sagt, wenn du Gott anbeten willst, dann kannst du Gott nur im Geist Gottes anbeten. Nur wenn du den Geist Gottes hast. Gott kann man nur mit reinem Herzen anbeten. Und diese Reinigung geschieht nicht durch Duschen, diese Reinigung geschieht nicht durch neue Kleider anziehen, sondern diese Reinigung geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, Hesekiel Kapitel 36, da heißt es, ich will reines Wasser über euch gießen, meinen Geist in euch legen, ich werde eure Sünden abwaschen. Das heißt, nur jemand, der wiedergeboren ist, der den Geist Gottes hat, kann wahrhaftig anbeten. Lass uns zurückgehen, 1. Mose Kapitel 35 und wir wollen die nächsten drei Verse lesen, die Verse 6 bis 8 und wir werden sehen, dass Anbetung von Gott kommt und zu Gott geht. Ja, Anbetung kommt von Gott und geht zu Gott. Vers 6, als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kamen, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar und er nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche, die man die Klageeiche nennt. Nun, Jakob, er kommt in Bethel an und er betet dort an. Und Anbetung geschieht nie im Vakuum, in einem luftleeren Raum, sondern Anbetung ist nicht etwas, was mich plötzlich überfällt und unerwartet überfällt und ich bete an. Nein. Habt ihr gesehen, warum Jakob hier anbetet? Weil sich Gott ihm hier geoffenbart hat. Und dieses Muster stellen wir fest durch die ganze Schrift hindurch. Wie kommen Menschen zur Anbetung? Sie erkennen Gott und sie sehen etwas über die Größe Gottes. In Matthäus 14, Vers 33, das ist die Begebenheit von dem Sturm auf dem See Genezareth, ihr erinnert euch, und Petrus, der auf dem Wasser geht, und er geht tatsächlich auf dem Wasser, bis er dann einknickt und dann doch aus dem Sturm gerettet wird. Und Jesus bedroht den Sturm und sagt, schweig und verstumme. Und alles ist ruhig. Unglaublich. Wisst ihr, was dann geschieht? Und es heißt, da kamen die in dem Schiff waren und warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Warum haben sie gerade angebetet? Nichts hat sie überfallen. Nichts ist auf einmal über sie gekommen, sondern sie haben die Größe, sie haben Gottes Wesen gesehen, das hier sich demonstriert hat. In Johannes 9, der Blindgeborene, er wird geheilt. Und es heißt, als sich Christus, der Messias, ihm dann zu erkennen gibt und sagt, ich bin der Messias, ich bin derjenige, der dich geheilt hat. Da sagt der Blindgeborene, ich glaube, Herr. Und er fiel anbetend vor ihm nieder. Offenbarung 15, Vers 4, genau dasselbe, Muster. Da heißt es, wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen preisen? Und jetzt werden Dinge genannt, die dazu führen, dass man Gott anbetet. Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden vor dir anbeten. Warum? Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Nun, warum beten wir an? Warum beten Menschen an? Weil sie sehen, dass Gott wirkt. Sie sehen, dass Gott etwas tut. Sie sehen den Charakter Gottes. Sie erkennen Gott. Und das führt zur Anbetung. Ja, Anbetung ist nicht im Vakuum. Da ist nicht etwas, was mich plötzlich überfällt wie Gänsehaut und dann beten wir an, sondern Anbetung geht immer zurück auf Gott selbst. Anbetung kommt von Gott und führt wieder zu Gott zurück. Nun, manchmal beten wir als ganze Gemeinde an, ja, so wie heute, wo wir gemeinschaftlich Gott loben, ihn anbeten, sei es im Gebet, im Wort, in der Gemeinschaft, in den Liedern, im Gesang. Aber hin und wieder beten wir auch zu Hause an und wir beten Christus in der stillen Zeit an. Und ich möchte dich ermutigen, es dir zur Gewohnheit zu machen, beim Bibellesen, dass du Gottes Eigenschaften siehst und dir dann die Frage stellst, wie kann ich Gott loben? Wie erkenne ich die Größe Gottes in dem, was ich hier sehe? Habt ihr gesehen? Jakob tut das. Er betet an, weil er gesehen hat, du bist der Gott, der sich mir geoffenbart hat. Du bist der Gott, der Wort gehalten hat, der mich zurückgebracht hat. Ich ging nur mit einem Stab über diesen Fluss hinüber und ich bin mit einem großen Heerlager zurückgekehrt. Du hast mich in Frieden wieder zurückgebracht. Anbetung kommt von Gott. Wir erkennen Gott und führt wieder zu Gott zurück. Lass uns weiterlesen, Vers 9 bis 15. Und hier werden wir sehen, dass Anbetung etwas Besonderes ist. Ihr wisst, was Kalibrieren ist. Ja? Kalibrieren ist wieder auf Null setzen, wieder eichen. Und hin und wieder muss eine Waage geeicht werden, hin und wieder muss ein Kompass geeicht werden oder was auch immer. Und hier wollen wir sehen, und hier werden wir sehen, dass Anbetung ein Neukalibrieren der geistlichen Kompassnadel ist. Anbetung kalibriert deine geistliche Kompassnadel. Lass uns die Verse 9 bis 15 lesen und sehen, was Gott tut. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram gekommen war, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk, eine Menge von Völkern soll von dir kommen. Und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein und goss ein Trankopfer daraus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bet-El. Habt ihr gesehen, was Gott hier tut in diesem Kapitel? Nun, das ganze Kapitel spricht über Anbetung. Das ganze Kapitel ist Anbetung. Aber was tut Gott hier in diesem Kapitel? Gott tut zwei Dinge mit Jakob hier. Er erinnert Jakob an seine neue Identität. Und er sagt, Jakob, du heißt nicht mehr Jakob, sondern dein Name soll Israel sein. Nun, das hatte er schon mal gesagt, das erste Mal, als er gerade aus Haran zurückkam. Hatte Gott ihm schon den neuen Namen gegeben? Aber was tut Gott? Er muss Jakob erinnern und sagen, Jakob, du bist nicht mehr der alte Jakob. Du hast nicht mehr deine alte Identität, sondern du bist der neue Jakob. Du bist nicht mehr der Betrüger, der Fersenhalter, was dein Name bedeutet, sondern du hast die neue Identität. Du bist ein Streiter Gottes. Du bist ein Kämpfer Gottes. Das ist, was Israel bedeutet. Gott erinnert hier Jakob in der Anbetung, was seine Aufgabe ist, an seine neue Identität, wer du bist. Und er tut noch etwas. Er erinnert Jakob an das, was er tun soll. Er erinnert Jakob an seine Aufgabe. Dein Auftrag ist, das Land Kanaan einzunehmen. In der Anbetung geht es primär nicht um mich, sondern primär geht es um Gott. Es geht darum, wer Gott ist. Es geht darum, was Gott tut. Es geht darum, wie Gott ist. Und daraus ableitend, wer Gott ist, ergeben sich meine Aufgaben. Daraus ableitend, wie Gott ist, wer Gott ist, ergeben sich Konsequenzen, die für mein Leben relevant sind. Und dieses Muster sehen wir auch durchweg im ganzen Neuen Testament. Gott sagt, ich bin der Allmächtige, und dann sagt er ihm, was er zu tun hat. Gott ist der, der die Verheißung wahr macht. Er segnet, er beschützt. Das ist der hebräische Titel El Shaddai. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und wenn wir die Bibel lesen, sogar wenn wir ins Neue Testament hineingehen, sehen wir, dass dieses Prinzip sich immer wieder wiederholt. Ja, erinnert euch an Matthäus 28, den Missionsbefehl. Als Gott den Auftrag an seine Jünger gibt, was sagt er wenige Worte vorher, bevor er sagt, geht hin und mache zu Jüngern? Was sagt er in dem Satz davor? Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist nichts anderes wie derselbe Gott, der zu Jakob sagt, ich bin Gott der Allmächtige. Und nun tu dies und geh hin und das ist dein Auftrag. Und das sehen wir im Neuen Testament genauso, im Missionsbefehl. Gott sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist jetzt eure Aufgabe. Geht hin und mache zu Jünger. Das ist ein Moment der Anbetung. Und wisst ihr, was geschieht? Wisst ihr, was in diesen, selbst in Matthäus, als Christus zu den Jüngern dies redet, wisst ihr, was geschieht? Es heißt, die Jünger warfen sich anbetend vor ihm nieder. Seht ihr das? Ihre geistliche Kompassnadel, die wird kalibriert. Sie erkennen, wer Gott ist. Sie erkennen die Eigenschaften Gottes. Und Gott gibt ihnen hier Direktion. Und Gott gibt ihnen hier, er nordet sie neu ein und sagt, hier, das ist eure Marschroute. Das ist euer Befehl. Das tut, weil ich der Allmächtige bin. Ich bin mit euch alle Tage. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen. Wenn wir Gott anbeten, dann wird unsere geistliche Kompassnadel neu kalibriert. Dann sehe ich mein Leben wieder aus der himmlischen Perspektive. Wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, in der stillen Zeit oder im Gottesdienst, beim Abendmahl, beim Singen, beim Beten, dann erkennt mein Verstand die Größe Gottes und die Majestät Gottes und die Herrlichkeit Gottes, die Treue Gottes und die Allmacht Gottes. Und dann beginnt mein Herz in diese Wahrheit einzustimmen, mitzusingen, diese Melodie. Nun, noch nicht mal die Stimmbänder, die auch, die folgen. Aber es beginnt mit dem Herzen. Nämlich im Herzen, da schätze ich Gott wert. Und ich danke Gott. Und ich preise Gott. Ich lobe Gott. Ich erfreue mich an Gott. Und ich tue dies kund, indem meine Zufriedenheit in Gott ruht. Und das ist, wie unser Herz mit dem Verstand zustimmt, in dieselbe Melodie einklingt und Gott anbetet. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was Jesus sagt, dieses Herz, es ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Nun, man kann anbeten nur mit den Stimmbändern und das Herz ist weit weggefehlt. Aber das Herz beginnt dort, wo wir die Größe Gottes sehen und wo unser Herz in dieselbe Melodie einklingt, auch wenn wir nicht so melodisch sind, und mitsingt. Und Gott anbetet. Psalm 73, Vers 25 sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn wir in der Anbetung nicht bis zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, Herr, ich begehre nur dich, dann beten wir nicht an. Dann sind wir noch nicht dort angekommen, wo wir ankommen sollen. Dann ist unser Herz, dann loben wir vielleicht Gott mit unseren Lippen im Gebet oder im Gesang, aber unser Herz betet Gott nicht an. Anbetung kalibriert unsere geistliche Kompassnadel. Und das sehen wir im Neuen Testament immer und immer wieder. Ja, ihr erinnert euch, was sagt Jakobus, was ist eine gute Anbetung, ein guter Gottesdienst? Und wir denken erst, Mann, wir dachten immer, Anbetung sei etwas anderes. Wie kommt Jakobus dazu? Wisst ihr, was er sagt? Ein guter Gottesdienst, eine gute Anbetung ist Waisen und Witwen zu dienen. Wie kommt er dazu? Nun, er kommt dazu, weil er das Ergebnis der Anbetung beschreibt. Ja. Wir beten Gott an, für den, wer er ist. Und das hat praktische Auswirkungen auf unser Leben. Ja, im Römerbrief, Römer Kapitel 12, dort sehen wir genau dasselbe wieder. Ja. Paulus, er hat gerade mit 11 Kapiteln gezeigt, die Größe Gottes, wie Gott uns errettet hat. Und dann sagte er nun, unsere Antwort darauf ist, Gott anzubeten. Und er sagt, angesichts dieser großen Barmherzigkeit, die wir gesehen haben, was sollen wir tun? Gott anbeten mit einem vernünftigen Gottesdienst. Und das ist ein Opfer. Aber wie sieht dieses Opfer aus? Und er beginnt damit, die geistliche Kompassnadel zu kalibrieren, indem wir verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist, was geschieht. um unseren Leib zu opfern, um anzubeten, muss das Herz die Melodie der Anbetung singen. Unser Herz muss in diese Melodie einstimmen. Und dann quillt es in unseren praktischen Dingen, in den Stimmbändern, überall tritt es hervor. Genau das haben die Pharisäer nie getan. Ja, du kannst singen, du kannst beten und geben und dienen und unterordnen und besuchen und in die falsche Melodie eingestimmt sein, mit der falschen Herzensmelodie das tun. Deswegen müssen wir uns immer wieder hinterfragen und zurückkehren zur Anbetung Gottes. Wenn nicht die Erkenntnis Gottes, wenn wir nicht erkennen, wer Gott ist und wenn das nicht unser Herz zum Platzen bringt, dann beten wir Gott noch nicht an. Dann sind wir auf dem Weg der Anbetung, aber wir sind noch nicht bei der Anbetung angekommen. Lass uns weitergehen. Oh, ups. Und wir wollen sehen, was Anbetung ändert in unserem Leben. Wir sehen uns die Verse 16 bis 20 an. Und wir werden sehen, dass Anbetung ändert die Sicht über Leid. Anbetung ändert die Sicht über Leid. Was hier geschieht, ist ein einziges Desaster. Und eigentlich müsste man erwarten, dass Jakob hier vollkommen ausflippt, vollkommen in Trauer zerstört wird. Aber das geschieht nicht. Lass uns die Verse 16 bis 20 lesen. Danach brachen sie von Bethel auf, und als sie noch ein Stück Weg bis Ephrata zu gehen hatten, gebar Rahel, und sie hatte eine schwere Geburt. Als sie aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme: Fürchte dich nicht, du hast auch diesmal einen Sohn. Und es geschah, als ihre Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab. Das ist Rahels Grab geblieben bis zu diesem Tag. Nun, was jetzt geschieht, ist, Jakob, er zieht von Bethel Richtung Süden, Richtung sein Vaterhaus Isaak. Und sie legen hier in Bethlehem einen Zwischenstopp ein. Und eigentlich ist es ein freudiger Anlass. Nun, bei Rahel haben die Wehen begonnen, ja. Sie setzen ein alle paar Minuten und es sieht so aus, dass sie gleich gebären wird. Und das erste Mal hatte sie schon einen Sohn, den hatte sie dem Namen Josef gegeben und sagte, der Herr möge mir noch einen Sohn dazugeben. Und das tut er. Aber die Geburt ist so schwer, dass Rahel kurz während der Geburt, mehr oder weniger kurz nach der Geburt, stirbt. Wir wissen nicht, was geschehen ist. Vielleicht ist sie verblutet. Vielleicht waren es andere Komplikationen, wir wissen nicht, aber die Geburt war so heftig, dass sie während der Geburt, gleich nach der Geburt stirbt. Und im Sterben, während sie im Sterben liegt und sie merkt, dass sie stirbt und sie weiß, dass sie stirbt, gibt sie dem Sohn, den sie gerade gebiert, gibt sie ihm noch den Namen und sie nennt ihn Ben-Oni. Das heißt, übersetzt Sohn meines Leides oder Sohn meines Schmerzes. Und wir können es nachvollziehen, als sie stirbt und sagt, der Sohn meines Leides wird geboren. Und dann, und jetzt achtet darauf, was jetzt kommt, ein Satz, den wir meistens übersehen. Ein kleiner Satz. Und es heißt, in Vers 18 am Schluss, sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Das heißt Sohn meiner Rechten oder Sohn meines Glücks. Wow, was hier geschieht, das ist unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen. Nun, Rahel war seine Lieblingsfrau. Rahel war die Frau, für die er 14 Jahre gearbeitet hat, für die er betrogen wurde. Rahel war die Frau, mit der er am liebsten zusammen war, sein Ein und Alles. Sie lag im Sterben. Ihr letzter Wille, ihr letzter Wunsch war noch, dem Sohn einen Namen zu geben. Und Jakob ändert diesen Namen. Warum? dazwischen überlegt? Warum ändert Jakob diesen Namen? Ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Schrift nochmal erwähnt wird, dass etwas wie dieses hier geschieht. Warum ändert Jakob den Namen seines Sohnes? Und er müsste einstimmen und sagen, Benoni, du bist wirklich der Sohn meines Leides, der Sohn meines Schmerzes. Als du geboren wurdest in Bethlehem, ist meine Frau Rahel gestorben. Ja. Jeder Geburtstag, an dem immer wieder eine neue Kerze angezündet wird, würde ihn jedes Mal daran erinnern, an den Tod seiner geliebtesten Frau. Warum tut er das nicht? Warum ändert er den Namen? Weil er gerade vom Berg der Verklärung herabkommt, weil er gerade angebetet hat und sein Herz ist so erfüllt von der Größe Gottes, dass er eine andere Sicht über Leid hat, wie die, die er jemals gehabt hätte, hätte er nicht Gott gerade angebetet. Er hat Gott angebetet und das ändert seine Art und Weise, wie er auf Leid, wie er auf Schwierigkeiten reagiert. Wir würden ihn gut verstehen, und wenn er vollkommen am Boden zerstört sein würde, wenn er jeden Geburtstag seines Sohnes trauern würde. Und er sagt, nein, ich ändere den Namen in Sohn meines Glücks. Und das hat er nur getan, weil er gerade angebetet hat. Anbetung ändert deine Sicht über Leid. Lass uns weitergehen und noch zwei Verse uns anschauen. Die sechste Wahrheit, die wir lernen wollen in den Versen 21 und 22, ist, Anbetung unterbindet nicht die Folgen des Sündenfalls. Anbetung unterbindet nicht die Folgen des Sündenfalls. Ja, Israel, er zog weiter, nachdem Rahel gestorben war, und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturmes auf. Und hier wird jetzt eine Begebenheit erwähnt. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel erfuhr es. Nun, auch als Gläubige leben wir in einer gefallenen Welt. Und gläubig zu sein und selbst Gott anzubeten, bedeutet nicht, dass wir in Watte gepackt werden und wie in einer Blase in einer heilen Welt leben und uns nie etwas geschieht. Diese heile Welt, die erwarten wir. Aber wir leben noch nicht darin. Und selbst Jakob nicht. Er kam gerade, nun metaphorisch gesprochen, vom Berg der Verklärung herab. Und was geschieht? Ein Desaster wieder in seiner Familie. Ruben, er liegt bei der Nebenfrau seines Vaters. Tragik im Hause Jakobs. Der Grund wird nicht genannt. Es war sicherlich mehr als nur irgendeine Befriedigung seines Triebes. Es könnte sein, dass er die Leitung der Familie übernehmen wollte. Und damals war es ein nicht ganz unüblicher Brauch, es war kein biblischer Brauch, es war ein häufiger Brauch, dass man dadurch sagt, ich bin der neue Leiter der Familie. So wie ein Hund sein Gebiet markiert, so haben manchmal Männer ihre Position markiert, indem sie zu den Nebenfrauen ihres Vaters eingingen. Ja, denken wir an Absalom, denken wir an Adonia, an Abner, immer wenn sie König sein wollten, wie ein Hund sein Gebiet markiert, so haben sie markiert, ich bin jetzt der neue Leiter. Es könnte sein, dass es das war, aber es könnte auch ein anderer Grund sein. Die Nebenfrau hier, bei der Ruben liegt, ist nicht die Nebenfrau von seiner Mutter. Es war nicht Bilha, Leas Magd, sondern es war Rahels Magd. Und der Zeitpunkt ist auch sehr relevant, es ist nach dem Tod Rahels. Es könnte gut sein, dass Ruben hier einfach sicherstellen will, dass den neuen Platz an Jakobs Seite Lea endlich einnimmt, seine Mutter. Wir wissen es nicht, aber offensichtlich geschieht, was nicht sehr schön ist. Aber es macht deutlich, dass auch Jakob in einer sündigen Welt lebt. Er ist nicht in Watte gepackt. Und die Folgen des Sündenfalls erlebt er, so wie wir sie erleben. Jeder von uns. Wir tragen Tag für Tag, auch als Anbeter, die Konsequenzen des Sündenfalls mit uns herum. Nun lass uns weitergehen zum letzten Abschnitt. Und wir werden die Verse 23 bis 29 ansehen. Und die siebte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, der Anbeter erfährt die Gnade und die Treue Gottes. Der Anbeter erfährt die Gnade und die Treue Gottes. Vers 23, und Jakob, er hatte 12 Söhne, die werden nun gelistet. Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs, und Simeon und Levi und Juda und Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, waren Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, waren Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaak wurde 180 Jahre alt, also sein Vater. Und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Nun, am Ende des Kapitels wird das Leben Jakobs noch einmal kurz zusammengefasst. Er war von seinem Vater mit einem einzigen Stock ausgezogen und er kehrt jetzt nach über 20 Jahren wieder zurück mit Hab und Gut und mit 12 Söhnen. Und die werden bewusst hier am Ende des Kapitels erwähnt. 12 war damals eine wichtige Zahl. Es war so etwas wie die Zahl der Vollkommenheit heute. Ja, es war eine vollständige, es war eine Zahl, die etwas Vollständiges darstellte. Ja, von den Sumerern haben wir die Zeiteinteilung. Und deswegen haben wir auch 12 Monate, deswegen haben wir 12 Stunden, 2x12 Stunden. Und die Zahl 12 war etwas wie ein etwas Besonderes. Und so gibt Gott Jakob auch 12 Söhne. Etwas Abgeschlossenes. Nun, mit Sicherheit hat Jakob hier seinen Vater nicht zum ersten Mal gesehen, seit er wieder zurück ist im Land Kanaan, aber er kommt nun nach Hause zu seinem Vater Isaak, um als Erbe dort zu leben. Er kommt nach Hause, um das Erbe anzutreten. Und dieses Kapitel, es endet fast wie der Psalm 23. Ja, ihr erinnert euch, wie Psalm 23 endet. Psalm 23 beschreibt viele Dinge: Todesschatten, Tal der Todesschatten, Stecken und Stab. Und dann endet Psalm 23 mit diesem Vers, wo es heißt: Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Der Anbeter, er erfährt die Verheißung Gottes. Der Anbeter, er wird zum Ziel gebracht. Hier macht Gott Geschichte mit einem Mann, mit Jakob, der selbstsüchtig war, mit einem Betrüger, mit jemandem, der seinen Vater hintergeht, ein Mann, der mit vier statt einer Frau verheiratet ist. Aber wisst ihr, was das Unglaubliche ist? Im Verlauf der Schrift lesen wir immer wieder, dass Gott sich selbst betitelt mit einem Namen. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und nein, nur nicht Jakobs, ja. Doch er nennt sich Gott Jakobs. Unglaublich. Wie kommt Gott dahin, dass er, ich meine, ein solch desaströses Leben, ein solches Desaster, ich meine, nicht wirklich vorbildlich in allen Dingen. Und Gott nennt sich Gott Abrahams, Isaaks und Gott Jakobs. Unglaublich. Wegen seinem vorbildhaften Leben? Nein, ganz und gar nicht. Sondern wegen Gottes Gnade. Gott selbst betitelt sich nach Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, weil Gott selbst die Schmach Jakobs auf sich genommen hat. Gott selbst hat die Schmach Jakobs getragen und deswegen kann er sich Gott Jakobs nennen. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Identität, das Alte ist vergangen. Und wenn du denkst, dass dein Leben ein Schandfleck ist, wenn du denkst, dass deine Vergangenheit ein Desaster ist, dann erinnere dich an Hebräer 11, Vers 16. Da steht genau diese Wahrheit, da steht: Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Unglaublich. Wisst ihr, warum sich Gott nicht schämt, sich der Gott der Gläubigen zu nennen? Weil er die Schmach schon getragen hat, als er das erste Mal kam, um zu leiden. Er hat die Schmach getragen und deswegen schämt er sich nicht, sich ihr Gott zu nennen. Ich möchte schließen und uns erinnern an die Wahrheit. Anbetung ist das Privileg und die Priorität eines Gläubigen. Besonders in diesen Tagen, in denen alle Welt Tag für Tag sich an Weihnachten erinnert, die einen mehr, die anderen weniger, haben wir allen Grund, dass unser Herz mit einstimmt in diese Wahrheit und mitmusiziert und unser Herz zum Platzen kommt über die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Majestät Gottes. Ich schließe mit einer Strophe und einem Refrain aus einem Lied, das wir hin und wieder zu Weihnachten singen, wo es heißt, was für ein Tag, als Christus kam, Gott die Gestalt als Mensch annahm. Für unsere Schuld starb er am Kreuz, trug dort den Zorn, der uns doch galt. Kommt, freut euch, singt in aller Welt, kommt, erhebt und ehrt, den Gott hat erwählt. Jesus Christus ist Gottes Sohn, der Retter verließ seinen Thron. Ich möchte zum Schluss beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel, Herr, in dem wir sehen durften, wie ein Mann im Alten Testament erkennt, dass Anbetung sein Privileg und seine Priorität ist. Und Herr, das hat sich nicht geändert, auch wenn viele Dinge sich geändert haben, auch wenn wir nicht mehr an einem Altar anbeten oder in Bethel oder in Jerusalem. Herr, das ändert sich nicht. Anbetung Gottes ist das, was wir genießen dürfen, ist das, was unsere Priorität ist. Herr, wir danken dir, dass wir erinnert werden, insbesondere in dieser vorweihnachtlichen Zeit an deine Ankunft. Herr, dass du als Kind in diese Welt kamst, als ein Kind, das in Windeln gewickelt ist. Aber Herr, du bist nicht der geblieben in der Krippe und im Stall von Bethlehem. Herr, sondern du kamst, um unsere Schuld zu tragen. Herr, du kamst, um unsere Schmach zu tragen. Wir wollen dich dafür anbeten. Herr, du bist der Retter, der den Thron verlassen hat, um unseren Willen. Wir wollen dir alle Ehre, alle Anbetung, allen Preis geben, weil du würdig bist. Herr, dir gebührt das Lob und die Anbetung. Amen.